Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV mal keine konkreten Aktien- oder ETF-Vorstellungen, sondern wir begeben uns ein bisschen auf die Metaebene. Wir gucken mal, wie kann man eigentlich einen Investment Case formulieren und welche Kennzahlen, welche Kriterien sind dafür relevant? Auch wenn es darum geht, irgendwann auszusteigen, Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen. Bei all dem natürlich wichtig unser Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Heute also Investment Cases. Dabei soll es darum gehen, nachdem wir vor ein paar Wochen, ein paar Ausgaben, das Thema ETF und Sparpläne thematisiert haben, euch auch mal ein bisschen daran zu führen, wie man sich eigentlich mit ein paar Basisregeln auch dem Thema Aktienanlage nähern kann. Das ist ja ganz oft so, dass da auf persönliche Shopping-Erfahrung auch verwiesen wird, was übrigens gar nicht falsch ist. Denn in dem Moment kennt ihr Produkte schon. Aber wir haben mal sowohl 7 Basisregeln für die Aktienanlage zusammengefasst, nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen. Und dann sind es eben quantitative Ansatzpunkte für einen Investment Case und darüber hinaus dann eben auch nochmal die andere Seite. Denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2, wurde damals gesungen, aber ein Investmentende gibt es dann eben auch einmal. Und wie das abläuft, sehen wir dann. Aber Christian, wir wollen erstmal anfangen mit quantitativen Ansatzpunkten für einen Investment Case. Und da geht's mit einem Rühl-Klassiker aus meiner Sicht los.
Ja, es sind ja nicht immer dieselben Ansatzpunkte und ein Investment Case kann natürlich auch sehr qualitativ sein, aber der Vorteil ist, wenn man ihn möglichst quantitativ orientiert hat, dann hat man einfach Milestones, um hinterher das zu machen, was wir hier auch propagieren, nämlich buy and hold and check. Man kann sich regelmäßig fragen, stimmt eigentlich das, was ich mir ursprünglich überlegt habe noch, oder muss ich meinen Investment Case beenden oder vielleicht sogar umschreiben? Und ja, wenn es darum geht, Investment Cases zu entwickeln, ist für mich sehr häufig ein Bestandteil eine kontinuierliche Dividendenentwicklung über mehrere Wirtschaftszyklen. Denn wer das schafft, und ich setze dabei immer voraus, dass diese Dividendenentwicklung unterlegt ist durch entsprechende Gewinne bzw. Cashflows, also nicht aus der Substanz geleistet wird oder auf Pump. Und wer das schafft, seine Dividende über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg zu steigern und zumindest stabil zu halten, naja, der hat zumindest irgendwie was richtig gemacht als Unternehmen. Das ist kein absolutes Kriterium für Superunternehmen, aber es zeigt, dass das Unternehmen an sich so resilient, so anpassungsfähig aufgestellt sein muss, dass es in der Lage ist, auch durch Krisen, die ja sowohl extern als auch im Unternehmen selbst immer auftreten werden, seine Aktionäre zuverlässig zu bedienen. Und das ist etwas, wo man zumindest schon mal sehr, sehr positiv aufschrecken darf.
Und was beim Thema der kontinuierlichen Dividendenentwicklung ja auch mitgesagt wird, ist, dass es nicht bedeuten muss, wie bei dem amerikanischen Ansatz der Dividendenaristokraten, dass die Dividende zwingend innerhalb eines Jahres angehoben werden muss, sondern dass auch mal, wenn es ein Jahr, 2 Jahre lang die gleiche gibt und dann wieder ein Schritt nach oben kommt, dass es auch eine kontinuierliche Dividendenentwicklung ist und auch in der Tat dann mal von merkwürdigen Einschlägen, von schmerzhaften Einschlägen um einen herum, vielleicht auch im Unternehmen selber, geprägten wirtschaftlichen Umfeld, in so einer Phase auch eine Dividende stabil zu halten und nicht um diesen Pseudocent erhöhen zu müssen, ist ja eine unternehmerische Leistung, die hervorzuheben ist. Und wenn einem Unternehmen das 10, besser noch 20 Jahre gelingt, dann ist das sicherlich in der Tat ein Ansatzpunkt zu sagen, das ist zumindest mal vor dem Hintergrund ein Unternehmen, was es sich lohnt anzuschauen.
Ja, aber Dividende ist natürlich nicht alles, auch wenn man aus den Dividendenaristokraten eine durchaus auch langfristig erfolgreiche Investmentstrategie machen kann, setzt voraus, dass es genügend gibt, was in den USA der Fall ist, hier in Europa eben nicht. Aber es gibt natürlich genügend andere Kriterien. Und ein Kriterium wird häufig, wenn Anleger so ihre wichtigsten Kennzahlen nennen, meiner Ansicht nach etwas stiefmütterlich behandelt. Und das ist der Umsatz. Man sagt immer, naja, also Umsatz ist ja jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, das Unternehmen macht Gewinn. Das stimmt kurzfristig durchaus. Aber wir wollen ja langfristig Gewinnwachstum sehen. Und das ist nachhaltig eben nicht möglich, wenn du nicht auch beim Umsatz, also ganz oben in der Bilanz, wächst. Natürlich, eine Zeit lang kann man Gewinnwachstum darstellen, weil man Kosten spart. Dann kann man vielleicht auch noch von günstigeren Steuern und Zinsen profitieren. Dann kauft man noch Aktien zurück, dann steigt der Gewinn je Aktie auch noch, wenn man unterm Strich gar nicht mehr verdient in absoluten Zahlen. Aber irgendwann ist das alles ausgereizt. Und wenn du dann Wachstum sehen willst als Aktionär, dann brauchst du das Wachstum in der Topline ganz oben. Und deswegen mittelfristiges Umsatzwachstum signifikant höher als die Inflationsrate ist auch so ein Indikator, den ich sehr wichtig und sehr positiv finde. Es gibt immer Unternehmen, wo man das auch mal für eine längere Zeit ausblenden kann in Sondersituationen. Coca-Cola ist zum Beispiel, weil die ihr komplettes Geschäftsmodell gedreht haben, die Abfüllaktivitäten entkonsolidiert haben. Aber in der Regel sollte ein Unternehmen vom Geschäftsvolumen her real wachsen und nicht nur mit den Preisen. Das funktioniert nicht immer von Jahr zu Jahr, gerade bei etablierten Unternehmen, aber es sollte über 3 bis 5 Jahre möglich sein.
Ja, und wenn euch dann Inflationsdaten beispielsweise mal fehlen, was immer ein ganz guter Wert ist und wo man schon mal so von einer distanzierten Betrachtungsebene so ein bisschen in die Hände klatschen kann, sind es einfach 5%. In dem Moment, wo es einem Unternehmen gelingt, einigermaßen nachhaltig um 5% zu wachsen, macht es schon mal einen guten Job.
Ja, und wir hatten es gerade schon mal mehrfach erwähnt, Gewinne, klar, um die geht's natürlich. Die sollen steigen, und zwar die richtigen Gewinne. Also nicht irgendwie adjustiertes EBITDA vor sonst irgendwas, Community-Marketing-Kosten oder sonst was, sondern das, was wirklich unterm Strich übrig bleibt. Ja, Unternehmen können wunderbar erklären, was immer an Sonderfaktoren rausgerechnet werden muss, aber jeder, der selbst ein Unternehmen hat oder auch letztendlich in einem Unternehmen arbeitet, der weiß, irgendwas ist immer und irgendwelche Sonderfaktoren wechseln sich ab und das ist dann der Normalfall. Also guckt ruhig auf das Net Income, auf den Jahresüberschuss. Der muss steigen und zwar das Ganze cashwirksam. Nicht dadurch, dass man irgendwelche Eigenleistungen aktiviert hat oder dass man irgendwelche Vermögenswerte hochgeschrieben hat. Schöne Grüße an alle Immobiliengesellschaften, die nach IFRS bilanzieren bzw. bilanzieren müssen. Mag Vorteile haben, nein, sondern es geht hier darum, der Gewinn muss unterlegt sein durch sukzessive steigende Free Cashflows. Denn Free Cashflows, freies Cash, das ist das, was am Ende Shareholder Value ausmacht. Das ist das, wo das Unternehmen dann in der Kapitalallokation überlegen kann. Was machen wir damit? Wie viel davon reinvestieren wir in neue Produkte, in Forschung und Entwicklung? Was geben wir raus für Aktienrückkäufe? Was geben wir raus für Dividenden? Und auch das ist für uns Aktionäre ein Punkt, der immer wichtiger wird. Wo sagen wir vielleicht mal, unser Finanzierungshebel war vielleicht okay in Zeiten von Mika-Zinsen, aber jetzt dürfen wir auch mal Schulden zurückführen. Auch das ist Bestandteil der Aktionärsrendite. Deswegen schaut auf die Cashflows, schaut auch auf die Cash Conversion, das heißt, wie groß ist das, was aus einem bilanziellen Gewinn am Ende als freier Cashflow rausgezogen werden kann.
Und da sind wir dann im Grunde genommen auch relativ schnell wieder bei der Dividende. Denn in dem Moment, wo ich steigende Gewinne habe, kann ich natürlich auch mehr Geld mit großer Wahrscheinlichkeit an die Anlegenden verteilen und kann diese steigenden Gewinne dazu nutzen, auch die Dividenden anzuheben. Und das Ganze geschieht übrigens auch zunehmend besser, wenn hohe Gewinnspannen, also Rohmargen, vernünftig da sind. Wenn ich ein Produkt, das mich 1 Euro in der Produktion kostet, für 1,50 Euro in irgendeiner Form zu Umsatz machen kann, dann ist es schon mal zumindest so, dass ich damit eine Rohmarge habe. Aber bei 1,50 als Umsatz bei mir im Unternehmen und Kosten von 1 Euro und somit eben einer Marge von 50 Cent oder dann bezogen auf den Umsatz eben ein Drittel, da brauche ich eben ein paar Dinge, die ich da verkaufe. Und das brauche ich auch bei einer auf 50% steigenden Rohmarge bei einem Produktpreis von 1,50, vollkommen klar. Aber es geht dann eben schneller. Es bleiben schneller Dinge übrig. Deswegen ist Rohmarge eben eine Sache wichtig. Und zum anderen dann eben auch, zu welchem Preis bekomme ich diese denn? Also wie sieht's eigentlich damit aus, mit dem Geld, was ich investieren muss, um so etwas dann auch hinzustellen? Muss ich einen Maschinenpark in irgendeiner Form aufbauen, der dann auch noch in irgendeiner Form mit zu betrachten ist? Deswegen eben hohe Gewinnspannen und Rentabilität auf der anderen Seite dieses Punkte. Zwei wichtige Kriterien, die auch darüber Aufschluss geben, ob es sich um ein gutes Unternehmen handelt, was ins Töpfchen kann, oder ob ich es im Zweifelsfall einfach im großen Teich der Unternehmen liegen lasse.
Ja, und dann auch die Veränderung ist natürlich interessant, gerade bei der Rohmarge. Wenn man sieht, dass die Rohmarge eines Unternehmens sukzessive erodiert, dann kann das darauf schließen, dass man einen Wettbewerbsvorteil, den man vielleicht mal hatte, sukzessive eingebüßt hat, dass Preismacht eben nicht mehr so ist, wie man sie mal hatte. Das ist ein Thema, was wir bei Konsumgüterunternehmen in den letzten Jahren bisweilen feststellen konnten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Rentabilität, gerade bezogen auf das, was an Kapital investiert wird, also den sogenannten ROIC, Return on Invested Capital. Auch daran kann man wunderbar etwas festmachen, was ansonsten ein weicher Faktor ist, nämlich Managementqualität. Und diesen ROIC zu steigern, ist eine der wichtigsten und vornehmsten Aufgaben des Vorstands einer Aktiengesellschaft.
Als fünften Punkt haben wir dann eine gesunde Bilanzstruktur. Damit ist zum einen gemeint, dass Gewinne dann in der Regel auch dafür genutzt werden können, eine höhere Eigenkapitalposition aufzubauen, möglicherweise dann auch dazu genutzt werden können, entweder Verschuldung zu reduzieren oder zumindest auch den Verschuldungsanteil Eigenkapital, Fremdkapital zu reduzieren. Und eine nicht ganz unwichtige Sache in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten kann man eigentlich schon sagen, insbesondere durch das ganze Thema der Übernahmeaktivitäten geworden, ist immer auch das, was man sich an Goodwill mit hineinschreiben lassen muss in die Bilanz und was dann mitunter wie ein Stein auf einer Bilanz lastet, weil mitunter Goodwills nicht durch reale Werte und auch nicht durch reale auftauchende Gewinne dann in irgendeiner Form gedeckt werden.
Ja, Goodwill ist ja so das, was man als immateriellen Wert beim Erwerb eines Unternehmens noch zusätzlich zahlt auf das Vermögen an sich. Und diesen Goodwill muss man ja als Unternehmen nicht abschreiben. Es kann ja auch sein, dass der Goodwill tatsächlich etwas ist in Form von Kundenbeziehungen, Netzwerkeffekten, was sich dann ganz großartig darstellt, wie beispielsweise bei der Akquisition von Instagram durch Facebook damals, also heute Meta-Plattforms. Was haben Analysten da gesagt? Mensch, das ist viel zu teuer und die haben ja gar nichts außer ein paar Rechnern. Ja, und heute sieht man, das ist eine ganz, ganz wichtige Säule dieses Konzerns und der Innovations- und Cash-Treiber dort, aber es kann eben auch ganz anders laufen. Und dann ist Goodwill natürlich insbesondere bei den Unternehmen kritisch, die hoch verschuldet sind. Denn wenn du Goodwill rausnehmen musst, wenn du dann doch zu dem Erkenntnis kommst, naja, also das, was wir damals dafür bezahlt haben, das ist es heute nicht mehr wert. Haben wir bei Bayer gesehen, haben wir bei British American Tobacco gesehen. Ja, dann schrumpft natürlich insgesamt dein Eigenkapital dadurch und dann kann man schnell an bestimmte Eigenkapitalgrenzen kommen und Banken können Kredite nachverhandeln oder fällig stellen oder sie verteuern sich ganz einfach. Insofern, Goodwill für sich genommen ist nicht unbedingt schlimm. Verschuldung für sich genommen ist auch nicht schlimm. Ist ein Instrument der Kapitaleffizienz. Beides zusammen kann ziemlich kritisch werden und ein Unternehmen zwingen, dann auch strukturell was zu tun. Ein Beispiel dafür, eigentlich das Beispiel dafür in Deutschland, wäre eine Fresenius und man sieht ja, was dabei rausgekommen ist. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt, den man in der Bilanz nicht sofort sieht. Da muss man ein bisschen tiefer graben, nämlich die Anzahl der ausstehenden Aktien. Auch da ist die Veränderung wieder wichtig. Und ihr erinnert euch, vor einigen Wochen hatten wir mal Airbnb. Und die geben viel Geld für Aktienrückkäufe aus. Trotzdem ist die Anzahl der Aktien eben nicht zurückgegangen. Und da sieht man dann, dass die Aktien, die zurückgekauft wurden, mit dem Geld aller Aktionäre verteilt wurden an die Mitarbeiter. Das rechnet sich natürlich dann letztendlich auch wieder gegen den Free Cashflow. Und deswegen, es ist immer positiv zu sehen, wenn ein Unternehmen keine neuen Aktien ausgeben muss, sondern in der Lage ist, sich sukzessive seinen Aktienbestand zu reduzieren. Es muss ja nicht immer gleich so sein wie bei Charlie Munger, der ja die Share Cannibals als Begriff definiert hat, also Unternehmen, die so stark zurückkaufen, dass sie sich sukzessive selber auffressen, die über 10 Jahre ein Drittel ihrer Aktien einziehen können, damit natürlich auch die Eigentumsanteile der verbleibenden Aktionäre entsprechend erhöhen. Aber es ist nur in besonderen Fällen zu erklären, wenn ein Unternehmen permanent mit dem Hut rumgeht, permanent neue Aktien gegen neues Eigenkapital einsammeln muss.
Denn das Schöne bei Aktien ist ja, die muss man gar nicht vom Unternehmen bekommen, die kann man sich auch selber kaufen. Da kommen wir zu dem Punkt Skin in the Game. Haben Vorstände, Boardmitglieder, Aufsichtsratmitglieder, sind die eigentlich selber mit einem Anteil im Unternehmen engagiert oder müssen sie sich von einem Aktionär auf einer Hauptversammlung, wie es damals Gordon Gekko im Film Wall Street getan hat, vorhalten lassen, dass sie ja gar nicht die Aktionäre repräsentieren, sondern dass sie nur Angestellte sind und dass die Aktionäre eben diejenigen sein sollten, die dem angestellten Vorstand und auch dem für sie tätigen Aufsichtsrat entsprechend Feuer unterm Arsch machen sollten, damit sie sich darum kümmern, das Unternehmen so voranzubringen, wie sich die Mehrheit der Aktionäre eben vorstellt. Und da kann es auch nicht schaden, wenn Vorstände, Aufsichtsratmitglieder deutlich machen können, dass sie selber nicht nur an das Unternehmen glauben scheinen, weil sie über Aktienoptionen irgendwelche Zuteilungen erhalten, sondern weil sie auch eigenes Geld dafür nutzen, um eine Aktienposition aufzubauen. Dafür gibt es mitunter auch wirklich Dinge, die gerade diese ganzen Insider-Transaktionen, als die sie dann auch bezeichnet werden, nachvollziehen, um zu gucken, gibt es gerade Unternehmensleiter, die in den dann dafür vorgesehenen Perioden, die für Unternehmensleiter nicht so oft vorkommen, in der Lage sind, Aktien zu kaufen oder auch zu verkaufen, um daraus dann auch zusätzliche Ableitungen zu machen, wie wohl gerade das Geschäft läuft. Immer eine sehr spannende Form der Betrachtung. Und vor dem Hintergrund ist es eben wichtig, da engagiert zu sein.
Wobei ich die also immer positiv interpretieren würde. Es ist ein starkes Signal, wenn ein Insider, ein Vorstand, ein Aufsichtsrat Aktien kauft. Es muss nicht unbedingt ein schwaches Signal sein, wenn er Aktien verkauft, denn auch Vorstände haben tatsächlich noch ein Leben nebendran und brauchen unter Umständen mal für irgendwas Geld. Und das geht dann ja hoch bis in die Riege des reichsten Manns der Welt, Jeff Bezos, hat ja mal wieder, ich glaube, für 8 Milliarden Dollar Amazon-Aktien gekauft. Und na, das macht er sicherlich nicht, weil er sich ein neues Auto oder ein neues Haus kaufen will. Aber Jeff Bezos hat ja inzwischen auch eine Reihe anderer Firmen, die er durchfinanziert. Und wenn er Aktien verkauft, heißt das nicht unbedingt, dass er negativ ist für Amazon, sondern vielleicht braucht er einfach Geld für diese Aktivitäten. Oder er will sein Vermögen auch mal ein bisschen diversifizieren. Auch das können ja gerade wir ihm nicht verdenken. Aber es gibt halt auch wirklich Positivbeispiele. Und wir haben ja immer diese auch in unserer Sendung gehabt. Bei Christoph Husmann merkt man es leider noch nicht am Aktienkurs der Encavis, dass er wirklich zu nahezu jedem Kurs, wenn er denn dann darf, Aktien kauft. Wir haben es bei Daniel Grieder, bei Hugo Boss sehr hervorgehoben, dass er eben nicht nur tolle Bonusvereinbarungen, Stock Options hat, sondern bevor er seinen Job angetreten hat, hat er erstmal richtig eigenes Geld und hat ja in den Jahren früher auch gut verdient, da reingehauen. Oder Unternehmen, was ich persönlich sehr, sehr kritisch sehe, wo ich letztens für die DSW die Hauptversammlung besucht habe, ThyssenKrupp, der Vorstandsvorsitzende Lopez, der ja von Norma aus dem MDAX gekommen ist, hat vor Amtsantritt einfach mal 1 Million von seinem eigenen Geld genommen und Aktien von ThyssenKrupp gekauft. Und da kann man viel kritisieren, aber das auf jeden Fall ist ein starkes Zeichen und nicht sowas, wie ich das vor einigen Jahren mal erlebt habe, bei einem kleinen Berliner Nebenwert, Franco-Typ Postalia, die einen furchtbar teuren CEO eingekauft hatten, der dann in wolkigen Worten auf der Hauptversammlung erzählte, was das Unternehmen alles für Perspektiven hat. Und dann habe ich ihn halt mal gefragt, wenn das alles so toll ist, warum er dann keine einzige Aktie vom Unternehmen selbst gekauft hat, sondern nur Stock Options hat. Und da kam dann nicht mehr als, ja, also ich werde das demnächst und irgendwie und was, naja, also bevor er kaufen konnte, war er dann schon wieder weg.
Ich wollte gerade fragen, kam denn dann was oder war es?
Nee, der ist dann wieder weg.
Ja, so kann es manchmal auch gehen, ne? Also es ist dann vielleicht auch mal ganz gut, inwieweit das Franco-Typ genutzt hat. Darf nach den Entwicklungen in den letzten Jahren auch an der einen oder anderen Stelle bezweifelt werden. Aber
nachdem dort auch noch Rolf Elgeti investiert war, ne, haben wir dann ja irgendwie alle zusammen. Aber Tobias, jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, um den es ja auch gehen muss, ja. Dein Lieblingspunkt, und wahrscheinlich kommt jetzt irgendein Rant, ja, das Thema Bewertung. Wenn alles fein ist, wenn wir uns komfortabel fühlen, dann geht's natürlich um den Preis. Was sind wir denn bereit für das, was uns gefällt, zu bezahlen?
Genau. Und da habe ich im Grunde genommen also nicht großartig was hinzuzufügen zu dem, was wir eben hier zu stehen haben, nämlich nicht über zu bezahlen und eben das alte Manga, Buffett und sonst wie Aktionärs-Mantra, a wonderful company at a fair price. Ja, also es wurde ja von Buffett sehr, sehr eindeutig Charlie Munger zugeschrieben. Also kauf tolle Unternehmen. Kauf Unternehmen mit Zukunft, mit Perspektive, mit Wachstum, mit Stärken, wo man bei all diesen Punkten, all diesen 6 Punkten einen Haken ranmachen kann. Kontinuierliches Wachstum, mittelfristiges Umsatzwachstum, steigende Gewinne und Cashflows, hohe Gewinnspannen und Rentabilität, gesunde Bilanzstruktur, die Vorstände, die mit engagiert sind. Kauf solche Unternehmen, aber kauf sie zu einem vernünftigen Preis. Und weil wir dieses Unternehmen ohnehin sehr, sehr regelmäßig bei uns besprechen und weil wir regelmäßig über dieses Unternehmen reden und weil wir aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven auch die unternehmerische Leistung ganz, ganz toll finden, lohnt es sich an der Stelle einfach mal auch hier vor dem Hintergrund der Kriterien, die wir jetzt gerade besprochen haben, die guten ins Töpfchen, das Tableau für die Aktie aufzumachen, die ihr unter dem Kürzel LVMH kennt und wo ihr mustergültig sehen könnt, wie bestimmte Sachen laufen. Dieses Thema Umsatzwachstum seit 2008 von 17 Milliarden auf jetzt 86 Milliarden. dass die kontinuierliche Dividendenentwicklung, die wir an Stelle 1 haben, von damals 1,60 auf mittlerweile 12 Euro, die steigenden Gewinne unterlegt durch steigende Free Cashflows, die steigenden Gewinne können wir beim Net Income ablesen und sehen da von 2,3 auf 15 Milliarden gestiegen, die Free Cashflows können wir bei der Aktie ablesen, von 2,60 Euro auf jetzt 21 Euro gestiegen, jeweils die Werte von 2008 im Vergleich zu denen aus dem Jahr 2023. Hohe Gewinnspannen, Rohmarge, die Gross Margin bei LVMH war in 2008 schon bei sensationellen 65%, ist jetzt bei 68%. Da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sein, so viel höher wird es da nicht gehen. Aber spannend insbesondere auch die untere Marge, die Nettomarge, ist von 13,5% in 2008 auf knapp 18% in 2023 gestiegen. Was haben wir noch? Gesunde Bilanzstruktur. Da müssen wir jetzt einfach mal so einen Haken dran machen, beziehungsweise können auch mal bei der Aktienzahl angucken, wie viel Aktien gibt es eigentlich, die so draußen unterwegs sind. Da waren es 489 Millionen, vermute ich mal, sind jetzt 499 Millionen. Da muss man aber eben auch dazu sagen, dass LVMH mitunter auch mal Aktien hat und dann auch selber als Währung bei Kauftransaktionen eingesetzt hat. Skin in the Game brauchen wir bei Herrn Arnault nicht drüber zu reden. Dior, die Holding, die ihm im Wesentlichen zuzurechnen ist, ist nicht ganz unbedeutender Aktionär bei LVMH. Und jetzt kommen wir, Christian, zu dem Punkt, wo wir ja des Öfteren auch schon mal Punkte für uns definiert haben, wo wir gesagt haben, a wonderful company at a fair price. Im Moment ist die Aktie wieder angekommen bei, im Moment, wo wir diese Sendung aufzeichnen, ja, es ist ein bisschen was her, aber am 6.3. war es, da stand die Aktie bei 830. Ich würde jetzt auf Basis dieses Kurses im Augenblick nicht kaufen, aber wir haben das ja in den Sendungen im letzten Jahr auch bei 700 getan. Von daher brauchen wir da im Moment gar nicht so viel zu ergänzen. Aber hier kann man meiner Meinung nach sehr, sehr schön sehen, wie sich diese Aktie im Grunde genommen auch in Wellen des Kapitalmarkts mitbewegt, letztes Jahr, Ende letzten Jahres einer deutlichen Skepsis ausgesetzt war, wo wir dann mal zugegriffen haben. Und vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Blaupause für ein Unternehmen, was bei allen 6 Punkten ein Häkchen auslöst und bei dem 7. Punkt, a wonderful company at a fair price, eben gelegentlich. Und diese Gelegenheiten hatten wir, glaube ich, in den Jahren, die wir jetzt Echtgeld machen, 3 oder 4 Mal meiner Erinnerung nach.
Ja, und das reicht ja dann, wenn man dann auch beherzt an dieser Stelle zugreift. Ich bin da sicherlich ein bisschen toleranter als du, was Bewertungen angeht, aber das ist ja dann persönliche Geschichte. Was man sich immer klar machen sollte, ist ja das, was du auch bisweilen Sendungen hier nachvollziehst, dass man dann mal die aktuellen Gewinne oder Free Cashflows nimmt, sich anschaut, okay, was können die denn eigentlich steigen? Was ist denn eigentlich mal ein Best-Case-Szenario für die nächsten 3 bis 5 Jahre? Und dann hat man so einen Ziel-Free Cashflow und dann kann man den mal in Relation zum Unternehmenswert setzen. Und wenn man dann immer noch feststellt und sagt, also das ist ja dann immer noch das 35-fache des Free Cashflows, auch in einem solchen Best-Case-Szenario in 3 bis 5 Jahren, ja, dann könnte der Moment gekommen sein, wo man doch sagt, naja, das ist a wonderful company, aber hier wird's einfach übertrieben und man überzahlt und dann wandert's auf die Watchlist und dann guckt man mal, vielleicht gibt's ja so einen Moment, wo das dann einklickt, fundamental, wo man sagt, naja, also jetzt knickt die Wachstumsrate aber ganz nach oben ab und das, was wir vorher als Best-Case-Szenario hatten, ist jetzt eher so ein Middle-Solala-Case-Szenario, aber häufig ist halt auch so, dass dann an der Börse früher oder später mal Luft rausgepreist wird, vielleicht auch nicht. Und dann kommt man bei Unternehmen halt einfach nicht zum Zuge. Dann läuft man hinterher. Aber es ist halt so, man muss nicht hinterherlaufen, denn es gibt immer genügend Chancen an der Börse. Und wenn man sagt, naja, die Aktie, die hatte ich aber so im Visier und die ist mir weggelaufen und ich habe nie zugegriffen, was bin ich blöd? Nee, das ist nicht blöd, sondern du hast einfach an der Stelle dann eine klare Direktive gehabt, ein klares Prinzip, hast dein Prinzip beherzigt. Das hat sich da mal nicht sofort materialisiert, aber es gibt genügend Fälle, in denen sich dann, die darf man auch nicht vergessen, genau solche Prinzipien tatsächlich lohnen und auszahlen, wo man dann am Ende denkt, puh, Da war ich aber gut, dass ich da oben nicht zugegriffen habe, weil sich vielleicht dann auch eine Situation beim Unternehmen fundamental verschlechtert hat.
Genau, und es gibt natürlich auch immer Unternehmen, also gerade wenn ich an LVMH und den Luxusbereich denke, wo wir dann auch in dem Segment sind, wo man sagen kann, nach dem Motto, wir haben ein wundervolles Unternehmen zu einem vernünftigen Preis. Das geschieht bei einem anderen wundervollen Unternehmen in meiner Betrachtungsebene eben in den letzten Jahren nicht. Und diese Firma heißt Hermès. Also da wäre ich in den letzten Jahren nicht einmal darauf gekommen, die zu kaufen. Das interessiert die Aktie aber gar nicht.
Und ich auch nicht. Ich bin auch nicht mehr drauf gekommen, auf die Idee, sie zu kaufen. Ja, ich habe sie einfach im Portfolio, weil ich sie irgendwann mal gut gegriffen habe. Mhm. Und seitdem wächst der Portfolioanteil halt einfach mit durch
Kurse. Sie hat einfach eine wahnsinnige Multiple Expansion auch schon hinter sich.
Ja, und da fragst du dich, geht das dann irgendwie gut? Und ich meine, ja, noch krasser als Hermès im selben Sektor ist Brunello Cucinelli. Also das ist natürlich auch absolut top mit den Kaschmir-Pullis da von Brunello. Aber muss ich auch sagen, ich würde die Aktie momentan jetzt nicht zum 60-fachen Gewinn kaufen. Weil, also wenn ich da einfach Steigerungen sehe, so hoch kann ich die Steigerung nicht reinrechnen, dass ich sage, okay, dann wird das auf 3 bis 5 Jahre sich amortisieren, sondern da muss ich sagen, okay, will ich diese Aktie unbedingt haben, weil ich glaube, dass sie diese Bewertung tatsächlich halten kann, ist mir aber zu hart an der Stelle, weil ich habe ja mit Hermès eine Aktie gut im Portfolio, bei der ja schon genau dieses ein Thema ist.
Ja, aktuelles ist KGV übrigens 78, aber in der Tat, das ist genau so ein Ding, wo man dann auch mal sagen kann, irgendwann kann dann ja auch mal der Punkt sein, wo man eine solche Position hat und wo man sich mit bestimmten Sachen vielleicht nicht mehr so wohlfühlt. Das können dann verschiedene Boxen sein auf der Kaufseite, wo man vielleicht eben nicht mehr die Häkchen ranmacht und wo man sagt, nach dem Motto, damit fühlt man sich nicht wohl. Es gibt aber auch noch andere Sachen, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenkt, ist das jetzt noch so mein Investment Case? Und ein Grund, dann auch mal zu sagen, boah, nee, also das jetzt auch noch, ist erreicht, wenn ein zuverlässiger, oder kann erreicht sein, wenn ein zuverlässiger Dividendenzahler seine Ausschüttung senkt.
Ja, weil es ist ja eine Zäsur. Also wenn Unternehmen 20 Jahre lang durch alle möglichen W- und Ach-Themen es geschafft hat, die Ausschüttung stabil zu halten, meistens zu steigern und plötzlich stellt sich dahin und sagt, nee, also geht nicht mehr. Ist es einfach eine Zäsur, wo man sich den Investment Case sehr, sehr genau überlegen muss, insbesondere wenn der Investment Case im Wesentlichen darauf ausgerichtet war. Und dann kann natürlich eine solche Dividendensenkung auch befreiend sein für ein Unternehmen, aber häufig ist dann vorher schon was anderes eingetreten, nämlich, dass ein Unternehmen sich diese Dividende gar nicht mehr leisten konnte. Und da sind wir gleich beim zweiten Punkt. Das ist eigentlich so dann der Frühwarnindikator, wenn die Dividende eben nicht mehr ausreichend gedeckt ist vom Gewinn und vom Free Cash Flow. Wenn man also alle möglichen Ertragskrümel zusammenkehren muss, um nochmal irgendwie wieder 0,1% Dividendenerhöhung hinzukriegen, aber man sieht dann schon, okay, also das war jetzt nicht nur ein Jahr mehr als der Free Cash Flow, das kann ja auch mal passieren, atmen Dividende, alles fein, sondern ist jetzt das zweite oder das dritte Mal in Folge passiert und diese geglättete Ausschüttungsquote läuft einfach aus dem Ruder und lässt einem Unternehmen nicht mehr genug Luft zum Atmen und dann ist es eigentlich auch Zeit. Ein Beispiel aus etwas grauerer Vorzeit, da wäre beispielsweise die Deutsche Telekom, die ja unter dem Vorgänger von Tim Höttges, damals René Obermann, dem mal für 3 Jahre so eine Dividendengarantie gegeben hat. Und das hat das Unternehmen wirklich stranguliert. Dem Staat hat das natürlich gefallen, aber das Unternehmen musste investieren. Gleichzeitig war ihm ja klar, okay, also die Dividende, die ist schon mal weg, bevor das Geld überhaupt verdient wurde. Und das war damals unter Obermann ganz klares Warnsignal, eine rote Flagge bei der Telekom zuzugreifen. Und das ist auch einer der wichtigen Punkte gleich in der Amtszeit am Anfang von Höttges gewesen, dass er mit diesem Unsinn aufgeräumt hat. Da brauchte man natürlich dann einen anderen Investment Case, wobei bei der Telekom ja sowieso diese formale Dividendenstabilität in dieser Form historisch nicht gegeben war.
So, erstens und zweitens waren es durch Dividenden schon mal abgedeckt, nämlich einmal Ausschüttungssenkung oder vorher auch das Thema, kann man sich gar nicht mehr so richtig leisten. Was auch so ein Ding sein kann, gerade im Übrigen auch im Luxussegment kann das schon mal vorkommen, dass man auf einmal sinkende Rohmargen hat durch beispielsweise steigende Einkaufspreise bei Rohstoffen, ob das nun Leder ist, ob das Stoffe sind oder sonst was. Und generell eine Verschlechterung von Rentabilitätskennzahlen, wo man dann eben gucken muss, wie ist die Situation auch im Wettbewerb? Ist das hier monothematisch bei dem Unternehmen? Haben die ein einzelnes Problem? Dann ist es sehr, sehr ernst. Oder betrifft es die ganze Branche? Dann ist es zwar auch ernst, aber vielleicht auch etwas, wo man sich dann einfach auch bei dem Investment Case drauf einstellen will und auch mal prüfen muss nach dem Motto, ist man dazu bereit? Das kann auch zu einer Trennung führen. Aber generell ein Warnsignal sind auf jeden Fall, nicht jetzt unbedingt auf einer Quartalsebene, aber schon mal so 2-3 Quartale lang sinkende Rohmargen und sinkende Rentabilitätskennzahlen.
Ja, du hast die Luxusbranche erwähnt. Ein großes Thema ist es auch in der Konsumgüterbranche, gerade bei Nahrungsmitteln. Ja, man kann da ganz gut die Preismacht dran erkennen. Und wenn diese Preismacht dann doch nicht so hoch ist, wie man eigentlich gedacht hat, dann darf da schon eine Warnblinkanlage angehen. Ja, dann fährt man mal ran, dann stockt man nicht mehr auf, dann guckt man sich das nochmal an. Und irgendwann ist dann vielleicht so, dass man aussteigen muss. Und wir hatten das Thema letztens auch bei Air Products and Chemicals, der Nummer 3 im Industriegas-Oligopol, wo auch die Rentabilitätskennziffern ein bisschen den Verdacht nähern, dass die Preismacht dieses Unternehmens etwas erodiert und dass man vielleicht zwischen den anderen Marktteilnehmern, namentlich die ersten beiden, nämlich Linde und Air Liquide, ein bisschen aufgerieben wird. Und auch deswegen war ja unser Fazit, Air Products and Chemicals gucken man sich gerne an, aber ich persönlich habe die Aktie ja, aber muss da jetzt nicht aufstocken.
Ja. Wir kommen zum vierten Punkt, der möglichen Trigger für sich zu sagen, time to say goodbye. Und das ist die ausufernde Verschuldung, dann insbesondere auch in Relation zum operativen Ertrag. Wir nehmen ja ganz oft dieses Thema Nettoverschuldung im Vergleich zum EBITDA und wollen dann eben, also oder haben dann so als unsere dunkelgelbe Ampel in der Regel das Vierfache des Jahres EBITDAs als Nettoverschuldung. Denn in dem Moment, wo ich zum Beispiel 5 Milliarden EBITDA erwirtschafte, aber 20 Milliarden an Schulden auf der Nettoseite dann wirklich auch in irgendeiner Form zu bedienen habe, da kann es dann eben auch mal relativ leicht sein, dass ich ein Problem kriege. A, weil im EBITDA ja enthalten ist Earnings Before, insbesondere Interest, die hier der interessante Punkt sind. Und Interest haben die Angewohnheit, also die Zinsen haben die Angewohnheit, sich gelegentlich auch mal zu verändern. Und nachdem wir jahrelang an der Front relative Ruhe hatten, was das Thema Zinserhöhungen anbelangt, sind wir mittlerweile wieder in einer Phase, wo das eben in den vergangenen 24 Monaten schon sehr, sehr deutlich vorkam und bei einigen Unternehmen auch wirklich zu Verwerfungen und Schwierigkeiten geführt hat. Vor dem Hintergrund musste man dann eben damals schon, und wir haben das in der Tat in vielen, vielen Sendungen regelmäßig getan, davor warnen, dass zu stark verschuldete Unternehmen, die dann bei ganz normalen Geschäftstätigkeiten und nicht, wo das Thema Verschuldung und das Thema auch Verschuldung, die periodengerecht erfolgt, quasi zum Unternehmenszweck gehört, sondern wo sowas durchaus dynamisch gehandhabt wurde, eben aufpassen, dass dann in Phasen von Schuldenumstrukturierung es nicht zu einer Situation kommt, wo man auf einmal statt bisher 3-3,5% auf Basis von erhöhtem Zinsniveau auf Basis des erhöhten Zinsniveau zusätzlich sich eintrübender Bonitätseinstufungen durch die Banken dann auf einmal 7% oder sowas zu bezahlen hat, was bezogen auf die eben skizzierten 20 Milliarden dann eben schon mal bei 4% Mehrkosten richtig in das EBITDA eingreift, ins EBITDA greift es noch nicht ein, aber in die Earnings danach, also nach den Zinsen. Und die sind ja fürs Unternehmen auch nicht so ganz unwichtig. Also von daher, ausufernde Verschuldung ist kritisch zu betrachten.
Ja, insbesondere, weil diese Regel mit 4-mal EBITDA halt wirklich nur eine Daumenregel ist. Denn eine ist natürlich, die Stabilität des Geschäfts hängt häufig vom Sektor ab. Ja, bei einem Versorgerunternehmen oder einem Telekommunikationsunternehmen, das recht stabile Cashflows hat, ist das was anderes als bei einem hochzyklischen Industrie- oder Rohstoffunternehmen. Da kann halt gleich so ein EBITDA auch mal schnell weggebrezelt sein. Und zum anderen muss man wirklich auch in die Struktur gucken. Gab es vielleicht bei diesem EBITDA auch mal einen Ausreißer im aktuellen Jahr, im Referenzjahr? Wie ist eigentlich so das mittlere EBITDA von diesem Unternehmen? Also eher auch mal vielleicht da beim EBITDA mit einem Durchschnitt der letzten 3 Jahre rechnen. Und zum Dritten sich auch anschauen, wenn sich der Verschuldungsgrad signifikant ändert, wenn also ein Unternehmen wirklich gerade Schulden bewusst aufnimmt. Was ist da der Hintergrund? Und damit sind wir eigentlich schon beim 5. Punkt. Sehr beliebter Grund, Schulden zu machen, ist, wenn man auf Einkaufstour geht. Das kennt man privat und ist bei Unternehmen nicht anders. Wir sind also bei Fusionen und Übernahmen. Und wenn das nicht irgendwie so kontinuierliche, systematische Akquisitionen sind, wie bei einer Constellation Software, die wir letztens hatten als Serial Acquirer, oder wie bei einer Brenntag, die ihr Geschäft immer wieder um so ergänzende Geschäftsfelder erweitern, sondern wenn das wirklich dieser Paukenschlag-Deal ist, dann ändert sich ein Investment Case sowieso fundamental. Und mein Paradebeispiel ist und bleibt die Bayer an der Stelle.
Ich rufe sie gerade schon auf.
Wir hatten es hier in der Sendung damals mit Jonathan Neuschler, wo ich gesagt habe, ja, Monsanto und sowas mag ja alles gut sein. Was man alles an Böses über Monsanto sagt, interessiert mich nicht. Aber ich bin bei Bayer dabei gewesen damals, weil es im Grunde eine schöne, rentable Pharma-Boutique war. Und jetzt kauft man ein Riesenunternehmen ein und wird dadurch zur Hälfte zu einem ja doch eher zyklischen Grundstoffunternehmen. Und diese Änderung des Investment Case, des Anlagehintergrunds, die hat mir schlichtweg nicht gefallen. Und deswegen bin ich da raus und hatte an dieser Stelle dann wirklich Glück, ja, das Glück der Prinzip, dass ich da sehr gut zu einem sehr schönen Kurs rausgekommen bin, den man momentan nur erreicht, glaube ich, wenn man 5 Aktien zusammenlegt. Ne?
Ja, also ich gucke mir das in der Tat auch nochmal gerade an und habe auch nachgeguckt, wann eigentlich diese Übernahme damals war. Und das war der 14. September 2016. Und zu diesem Zeitpunkt war Bayer als Gesellschaft offensichtlich schon so ein bisschen getrieben vom Kapitalmarkt, war unzufrieden mit der Aktienentwicklung, denn die hatte sich von erreichten Höchstständen im Bereich von 150 Euro schon einigermaßen verabschiedet und war runtergegangen auf ein Kursniveau von um die 90 Euro. Und zunächst mal sah das am Kapitalmarkt auch alles gar nicht so schlecht aus. Also wir wurden im Übrigen auch nach unserer Sendung von einigen Leuten, die sich dann gefreut haben, dass die Aktie über 100 gestiegen war und in der Spitze dann auch wieder über 110 gestiegen war, dann auch schon an den üblichen Social-Media-Pranger gestellt und gesagt, ja, ihr habt ja gar keine Ahnung und das wird so großartig und Monsanto ist so toll und das passt so super. Wir wollen es mal so sagen. Diese Rufer sind etwas leiser geworden in den letzten Jahren. Das ging, als die 90 dann wieder erreicht wurden, los. Das ging bei 60 weiter. Bei 30 waren noch weniger. Mittlerweile steht die Aktie unter 30 Euro. Und ich muss ein bisschen gestehen, so langsam aber sicher denke ich mir, also
da juckt's, da kommt der Geizhals, da kommt der Value-Schnäppchenjäger raus.
Naja, das ist ja, hat ja gar nichts mit Geiz zu tun, aber grundsätzlich, ich meine, wenn sie diesen Schwachsinn eigentlich, den wir ihn ja lustigerweise aus verschiedenen Perspektiven, weil ich generell was gegen Monsanto hatte, und du hast ja das Kerngeschäftsmodell auf einmal nicht mehr als existent betrachtet und dann kam ja irgendwann auch noch eine Anpassung bei der Dividendenpolitik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dazu.
Ja, das war lange danach. Da waren alle roten Flaggen dabei. Da ist halt die Verschuldung auch hochgegangen, ja.
Also da ist eben einiges passiert und vor dem Hintergrund war es dann eben in der Tat auch so, dass es schwierig wurde. Im Moment ist es einfach mal so, dass man sich schon die Frage stellen muss, kommen die da vielleicht mal irgendwie durch eine wie auch immer geartete Transaktion aus der Nummer raus? Gelingt es ihnen, das wieder zu trennen? Das ist dann halt Pech an der Stelle für die Aktionäre, die ganze Zeit mit dabei waren. Aber wenn ich einigermaßen davon ausgehen könnte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch besonders lange irgendetwas mit Monsanto als Aktionär zu tun habe, also wenn diese Wahrscheinlichkeit eben gering ist, dann könnte es ja sein, dass man zu einem Unternehmen kommt, was in der Vergangenheit schon mal da war, was in der Vergangenheit zu Kursen von 90 und auch 150 Euro gehandelt hat. Und was jetzt eben nur noch ein Bruchteil davon wert ist. Und vor dem Hintergrund ist es ja schon ganz interessant, was bei Bayer jetzt auch mit einem neuen Vorstand in den nächsten Monaten, aber wahrscheinlich wird es ein bisschen länger dauern, also in den nächsten Jahren so passieren wird. Natürlich ist es auch da wünschenswert, aus einem gewissen Basispatriotismus, wie uns das für jedes deutsche Unternehmen wünschen, dass auch Bayer mit der jetzt anstehenden Umstrukturierung und Restrukturierung und sonst was Strukturierung einfach Erfolg hat und dann auch wieder es damit losgeht, dass ein paar Checkboxen auf einer Liste Time to say goodbye eben nicht mehr mit einem Häkchen zu versehen sind. Und im Moment, hat Christian gesagt, sind ja alle mit dabei.
Auf jeden Fall können wir sagen, dass alles, was mit Fusionen und Übernahmen zu tun hat, immer irgendeine Art von Trigger ist, zu handeln. Wir haben es auch mal bei der Nasdaq, nicht beim Index, sondern bei dem Betreiber der Börsenplattform, die ja ebenfalls börsennotiert ist, damals gesagt. Ich war lange Aktionär, aber die jüngste Akquisition, die man zu einem Fantasiepreis getätigt hat und dann auch Schulden, war für mich halt der Anlass, hier Tschüss zu sagen. Ähnlich wie Übernahmeangebote für mich ja auch ein Grund sind zu sagen, okay, das war's. Das, was da vielleicht noch rauszupressen ist über den Preis, den man mir bietet, das sollen dann Übernahme, Merger, Arbitrage, Profis sich rausholen. Es kann einfach viel zu viel schief gehen in einem solchen Prozess. Ja, man wird manchmal belohnt, wie beispielsweise bei Microsoft und Activision Blizzard, wo sich die ja wirklich sehr langwierige Spekulation auf ein Gelingen des Deals dann doch in sehr guten Gewinn materialisiert hat. Aber es geht halt auch häufig was schief. Es sei nur erinnert an diese über zweijährige Hängepartie von iRobot und Amazon. Amazon hat ja schließlich den Laden doch nicht übernommen und der Kurs ist dazwischen abgestürzt. Analog zum fundamentalen Geschäft, denn das hat sich auch richtig schlecht entwickelt. Da wird Amazon froh sein eigentlich, dass die Kartellbehörden da einen Riegel vorgeschoben haben. Deswegen, also wenn Übernahmeangebot kommt, dann ist das bei mir gerne ein an dich. Und an dich gilt auch, ne, Verkauf, wenn wir es wirklich mit gravierenden Governance-Verstößen zu tun haben, also Vergütungsexzessen, Optionsplänen mit viel zu geringen Basispreisen, sodass der Vorstand sich eigentlich ohne irgendwie eine signifikante operative Hürde da Aktien reinpfeift, die wir Aktionäre alle mit Verwässerung bezahlen müssen oder dann noch schlimmer gehäufte Organgeschäfte, wo also Vorstände, Aufsichtsräte Geschäfte mit der Gesellschaft machen. Das sind allesamt rote Flaggen. Es geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was Warren Buffett auch sagt. Du kannst mit schlechten Leuten keine guten Geschäfte machen.
Ja, wobei Warren Buffett dann natürlich immer in zwei Richtungen agiert. Er kritisiert bestimmte Sachen, aber er greift bei bestimmten Sachen auch nicht ein. Also ich erinnere einmal daran, dass wir das auch schon mal hier in der Sendung hatten, einmal bei Coca-Cola. Und ganz intensiv haben wir es nach dem letzten Shareholder-Meeting, das weiß ich noch, als ich noch in den USA war, besprochen, bei Apple, wo wir beide uns ja schon verwundert die Augen reiben, was da an Stock-Options an die Leute rausgeht, für ein jetzt ja dann doch sehr überschaubares Wachstum. Und da fragt man sich dann schon, warum für dieses sehr überschaubare Wachstum eigentlich zusätzlich auch nochmal Milliarden an Aktienoptionen, anderweitig herausgegeben werden, die uns dann eben als Aktionäre auch verwässern. Also leider gibt es dann auch im allerhöchsten Regal der weltweiten Aktiengesellschaften mitunter Beispiele, wo man sich über genau solche Sache dann verwundert die Augen reibt. Bei den Vergütungen, da sage ich immer, auch da habe ich lange Zeit eigentlich, als dieses Wachstum so stark war, kein so elementares Problem, weil ich gesagt habe, dafür ist ein Aufsichtsrat im Wesentlichen auch da, das adäquat zu beurteilen. Ich habe im Bereich der Jahrtausendwende schon diese Aufregung um die Millionenprämie für Herrn Esser, damals der Vorstandsvorsitzende bei Mannesmann und derjenige, der dafür gesorgt hatte, dass Vodafone wirklich richtig teuer Geld dafür bezahlt hat. Und der da wirklich auch extra Geld bekommen hat, da gab es einen wahnsinnigen Aufschrei in Deutschland. Habe ich ehrlicherweise nicht kapiert, weil er für die Aktionäre wirklich richtig was gebracht hat. Aber bei den Sachen, wie sie jetzt zum Beispiel bei Apple in den letzten, sagen wir mal, 24 Monaten gelaufen sind und wie sie bei Coca-Cola früher mal gelaufen sind und wie es verschiedene Beispiele auch in zukünftigen Echtgeld-TV-Sendungen immer wieder geben wird, da muss man sich dann schon mal nicht nur die Augen reiben, sondern auch sagen, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Wobei das jetzt für mich bei Apple kein Grund wäre, zu verkaufen. Also da gibt's deutlich schlimmere Fälle von Bad Governance, vor allem im Nebenwertebereich.
Ich habe ja schon sehr viel verkauft und zwar lustigerweise aufgrund von Punkt 7, nämlich des Portfolioanteils, der bei mir für solche Large Caps jenseits von eigenen Grenzwerten irgendwie angekommen ist. Und dann hatte ich dann irgendwie mal ein Drittel, dann hatte ich nochmal ein Sechstel verkauft, sodass ich insgesamt bei 50% nur noch der Position war. Dann habe ich irgendwann nochmal ein Drittel verkauft und jetzt bin ich bockig. Jetzt sage ich, jetzt habe ich so viel verkauft, jetzt verkaufe ich nicht mehr.
Ja, aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Abgesehen von all diesen exogenen Faktoren, das eigene Depot und das eigene Financial Wellbeing nicht zu vergessen. Deswegen schon am Anfang, macht euch einen irgendwie gearteten Zettel, schreibt auf, was ihr in eine Aktie investieren wollt, was ihr auch als maximale Gewichtung einer solchen Position bereit seid zu akzeptieren. Und wenn es dann wirklich rennt über diesen Grenzwert hinaus, der beim einen eher 5% ist, beim anderen eher 20%, dann auch einfach mal zu sagen, okay, ich reduziere die Position. Es muss ja nicht aufs Ausgangsgewicht sein, sondern man kann ja einfach ein bisschen was wegnehmen, sodass wieder Luft ist für neue Anstiege. Aber dass ihr auf jeden Fall eine Situation vermeidet, nämlich dass der Kurs einer besonders gut gelaufenen Aktie irgendwann für eure Lebensfreude relevant ist, dass ihr 27 Mal am Tag reinschaut, na, wie steht denn jetzt Super Microcomputer oder Nvidia gerade? Schaffen die es denn heute noch im Plus, damit das Depot noch wieder einen neuen Höchststand erreicht? Das ist ja völlig irrelevant, ja, weil wirklich im Sack habt ihr es nur dann, wenn ihr verkauft. Aber wenn ihr eure Lebensfreude daraus bezieht, wenn ihr feststellt, ihr schlaft abends schlechter ein, weil Nvidia jetzt nach einem langen Bullrun doch mal 4% irgendwann an einem Tag im Minus ist und ist das jetzt vielleicht doch die Trendwende und überleg hin, überleg her. Wenn ihr merkt, dass eine Aktie zu sehr euer tägliches Leben beeinflusst und eure Lebensfreude, eure Stimmung, dann wisst ihr, es ist zu viel und wir leben nicht in digitalen Entscheidungen, aber einfach mal ein bisschen reduzieren, vielleicht das ursprüngliche Kapital, was ihr investiert habt, rausnehmen, sozusagen den Gewinn weiterlaufen. Das ist etwas, was dann ganz gut helfen kann. Aber am allerwichtigsten ist es, dass ihr euch das schon genau wie die anderen Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben, klar macht, vorher, bevor ihr überhaupt auf die Order-Taste drückt, warum kauft ihr, was erwartet ihr, anhand welcher Kriterien prüft ihr und was sind dann am Ende die Kriterien, um wirklich zu sagen, okay, ich wollte ewig dabei bleiben, wie Buffett das auch sagt, aber hier gibt's einen ganz klaren Grund, auszusteigen oder zumindest mal einen Teil der Position zu reduzieren.
Ja, und wir machen das ja teilweise so, dass wir euch bei diesen Wonderful Company at a Fair Price auch schon mal das ein oder andere Beispiel gezeigt haben, wo wir vielleicht wie bei einer LVMH nicht der Meinung waren, dass der Preis gerade in dem Sinne in unseren Augen fair ist, und wo wir damals bei LVMH, jetzt gerade bei der Netflix zum Beispiel mit einem Discount-Zertifikat einfach darauf setzen, dass wir die Aktie dann bekommen, wenn sie auf oder unter ein bestimmtes Niveau fällt und wir im Falle eines Nichtstattfinden dieses Ereignisses und eines Anhaltens der in unseren Augen zu hohen Bewertung oder eines zweier individueller Augen, Christians oder meiner Bewertung, eben dann sagen, da gehen wir dann eben nicht rein und bekommen diese zeitlich orientierte, limitierte Kauforder dann sehr attraktiv verzinst. Auch das ist eine Möglichkeit, über die wir euch natürlich in den nächsten Monaten gerade in Bezug auf die Netflix-Aktie und unser Netflix-Discount-Zertifikat weiterhin auf dem Laufenden halten werden. Dazu seid gerne wieder mit dabei. Lasst uns wissen, welche Punkte wir vielleicht aus eurer Sicht bei Time to Say Goodbye und bei Die Guten ins Töpfchen aus eurer Sicht vergessen haben, welche 2, 3, 7, 10 Punkte für euch die relevanten Triggerpunkte sind für oder gegen ein Investment. Und macht ansonsten einfach weiter mit. Das Ganze tut ihr am besten, wenn ihr gesund seid und wenn ihr investiert seid. Und dann tut ihr es am besten mit uns bei EchtGeldTV. Tschüss und bis zum nächsten Mal.